Uns ist es wichtig, dass jemand sich hier committet und dass jemand auch wirklich ein Tech-Verständnis hat und auch die nächsten Jahre dabei ist. Und wenn wir das sehen, dann haben wir, glaube ich, eine super Basis, mit der man arbeiten kann.
Nachfolgen im Mittelstand. Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen heute im Podcast Nachfolgen im Mittelstand, Dr. Dominik Benner von der Benner Holding in Wiesbaden. Herzlich willkommen, Dominik. Wer bist du? Was machst du? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
Vielen Dank, Timo, für die Einladung. Ich bin Dominik Benner, 43 Jahre alt und ich leite ein Familienunternehmen. Unser Familienunternehmen ist schon relativ alt. Das ist jetzt genau 143 Jahre alt. Und wir haben mal mit Schuhhandel angefangen vor 143 Jahren. Und als mein Vater überraschend verstarb, 2012 war das, bin ich reingekommen, bin die fünfte Generation. Und seitdem haben wir uns auf das Thema Online und Online-Plattformen fokussiert.
Du bist reingekommen in 2012, dein Vater ist verstorben. War die Intention, ins Unternehmen reinzugehen, sowieso grundsätzlich da und es hätte vielleicht nur ein paar Tage länger gedauert? Oder ist das jetzt implizit dadurch entstanden?
Ich wollte nicht in das Familienunternehmen einsteigen, weil ehrlicherweise habe ich mit dem Thema Schuhhandel nie Berührungspunkte gehabt. Ich kenne mich auch mit Schuhhandel und Mode und so weiter gar nicht aus. Das ist gar keine Stärke von mir. Und deswegen war ich damals in einem ganz anderen Bereich. Ich war Geschäftsführer bei einem Immobilien- und Energiekonzern und mein Interesse war, auf keinen Fall Schuhgeschäfte zu übernehmen. Und erst als dann sehr überraschend mein Vater im Herzinfarkt starb, habe ich mir die Frage gestellt, was machen wir mit dem Familienunternehmen? Es gab nur zwei Optionen, entweder wir verkaufen das oder machen das zu oder ich führe das weiter. Und ich habe relativ schnell entscheiden müssen, aber ich habe lange mit mir gehadert, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Denn ich war damals sehr zufrieden in meinem Job. Ich war Geschäftsführer, ich habe ein gutes Gehalt gehabt, hatte eine spannende Aufgabe und hatte gar kein Interesse gehabt, meinen Job zu wechseln. Und dann ist, wie gesagt, diese Nacht passiert, wo er verstarb und am nächsten Tag musste ich entscheiden, mache ich es oder nicht. Und ich habe mich dann dafür entschieden, das heißt für die Verantwortung. Und seitdem darf ich dieses Unternehmen steuern.
Was macht das Unternehmen heute?
Wir betreiben viele Online-Plattformen. Das heißt, wir haben Plattformen, mal mit Schuhen angefangen, Schuhplattformen. Anschließend haben wir dann Plattformen im Bereich Mode aufgebaut. Und seit 2020 kaufen wir auch einige Unternehmen hinzu. Das bedeutet, wir kaufen Unternehmen im Bereich Maschinenhandel, im Bereich Möbelhandel, im Bereich Luxusprodukte kaufen wir hinzu. Also machen relativ viel M&A. Und das bedeutet, dass wir mittlerweile in 27 Branchen aktiv sind und machen ungefähr dieses Jahr 1 Milliarde Umsatz damit.
Ja, das ist schon okay. Und die Bereiche Agrar und Gastro, wie kommen die, wie passen die dazu?
Na gut, unser Family Office ist breit aufgestellt. Das heißt, das Family Office, was wir haben, investiert in Immobilien, hat auch ein paar Gastronomieflächen, die wir betreiben und hat auch einige Produktionsunternehmen. Also das heißt, als Familie haben wir immer darauf geachtet, dass wir auch vom Vermögen her breit aufgestellt sind und dass wir eben nicht nur alles in einer, wie sagt man, in einem Korb haben, sondern mehrere Körper haben. Ja, und das ist ja unser Hintergrund und ich glaube, wir versuchen auch immer, das breit diversifiziert zu halten.
Ja, jetzt spannendes Thema, ihr kauft Unternehmen dazu. Wie entscheidet ihr, welches Unternehmen ihr dazu kauft und wo kommen eure Targets her?
Ja, wir haben einen sehr aktiven M&A-Prozess bei uns. Das heißt, wir haben viele Vermittler, die uns Sachen antragen. Wir haben sehr, sehr viele Player, die sehr, sehr stark das Thema mittlere Unternehmensgrößen uns anzubieten. Und das ist eben ein wichtiger Bereich. Das zweite ist unsere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer tun von sich aus initiativ eben schauen, dass sie eben hier weitere Unternehmen hinzubekommen. Und ja, dass wir da gute Unternehmen kaufen können. Und der letzte Bereich, wir haben auch öfter Banken, die uns kontaktieren. Und das sind sicherlich auch ganz wichtige Partner, mit denen wir was umsetzen können.
Und zur Struktur von diesen Deals, welche Größenordnungen geht ihr an?
Das kleinste Unternehmen macht so 1 Million Umsatz. Ja, und das größte Unternehmen ist viel, viel größer. Also wir haben jetzt ein Unternehmen gesigned mit 1 Milliarde Umsatz. Das ist immer ungewöhnlich. Meistens tun die Unternehmen so maximal 100 Millionen Euro Umsatz machen. Das heißt, so zwischen 1 und 100 Millionen bewegen wir uns meistens. Und so der Sweet Spot, würde man sagen, ist so zwischen 10 und 30 Millionen Umsatz.
Ja, 1 Milliarde, das hört sich schon ganz groß an, ist auch groß. Das ist sicherlich auch ein Finanzierungsthema. Wie strickt ihr die Finanzierung?
Wir machen eine Mischung aus 3 Bereichen. Zum einen machen wir natürlich ganz normal eine Kaufpreiskomponente, wo wir ganz normal Barkaufpreis machen. Dann zweitens, wir haben auch ein Kreditvolumen beziehungsweise eine Anleihe, mit der wir arbeiten können. Und das dritte, was wir machen, ist, dass wir selektiv auch mit Aktien arbeiten. Das heißt, wenn mal, ich sag mal, 500.000 Euro mit als Aktienkomponente mit dabei ist, dann kriegt der Verkäufer auch eine Aktienkomponente mit angeboten. Mhm. Hat den Vorteil, dass er natürlich auch ein bisschen an das Unternehmen von uns gebunden ist und dass wir da gemeinsam arbeiten.
Ist das grundsätzlich von euch gewollt, die Verkäufer ins Unternehmen noch einzubinden oder nur sporadisch?
Wir möchten eigentlich immer, dass die Geschäftsführung oder die Verkäufer mit dabei sind, wenn sie vorher operativ auch dabei drin waren. Klar, wenn es ein passiver Gesellschafter ist, dann spielt das keine Rolle. Aber bei aktiven Gesellschaftern ist uns das schon wichtig. Es gelingt nicht immer, denn manchmal will ja auch ein Geschäftsführer raus oder will sich neu orientieren oder wir sind nicht zufrieden, das kann auch passieren. Aber in Summe ist es schon ein wichtiger Part, dass dort eine Kontinuität gegeben ist. Und bei, ich sag mal, 70-80% der Übernahmen klappt das auch sehr gut. Bei 20% ist es entweder von vornherein klar oder es stellt sich dann im Laufe der ersten 1-2 Jahre raus, dass es auf Dauer kein Modell ist.
Ja gut, wir sind alle Menschen und ich kenne das auch aus meiner Historie als Geschäftsführer. Wir haben einige Unternehmen übernommen. Bei dem einen funktioniert es gut, mit dem anderen dann halt nicht. Und auch in der aktuellen Tätigkeit, die Alten, in Anführungsstrichen, die kommen halt auch mit Reportingpflichten oder mit neuen Medien oder neuen Werkzeugen oftmals nicht ganz gut zurecht. Ja, und da muss man sich entscheiden, bringt der einen Mehrwert oder bringt der keinen Mehrwert oder haben beide zusammen Spaß oder eben nicht.
Ja, absolut.
Was ist euch sehr wichtig bei einer Akquise? Wo achtet ihr besonders drauf? Erstmal in dem Step bei der Unternehmensauswahl, aber auch nachher in der Due Diligence und in den Gesprächen.
Also was uns ganz wichtig ist, ist erstmal, dass das Unternehmen ein Unternehmen ist, wo wir Mehrwert bringen können. Ja, denn wir sind jetzt keine Finanzinvestoren, die jeden Monat eine BWA anfragen und dann tun sich in der Affäre wieder verabschieden, sondern wir sind ja eine Unternehmensgruppe, die wirklich langfristig dabei ist, die das Unternehmen langfristig begleitet und einen Mehrwert stiften will. Wir haben in der Zentrale hier 130 Leute sitzen, die Marketing erbringen, die Softwareleistung erbringen, die Finance, HR und so weiter machen. Und wir denken also immer darüber nach, wie können wir für die Beteiligung, die wir kaufen, echt was nach vorne bringen. Umsatzmäßig oder kostenseitig. Das ist der Punkt 1. Punkt 2, auch genauso wichtig. Es muss natürlich irgendwie finanziell stabil sein. Das bedeutet, wir achten sehr darauf, dass das Unternehmen finanziell auch irgendwie in soliden Fahrwassern ist. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, genauso wichtig. Es muss eine Tech-Kompetenz da sein. Denn man darf eines nicht unterschätzen. Am Ende sind wir ja Unternehmen, die alle im Bereich Tech und Software arbeiten. Und wenn du dort einen Verkäufer hast, der eigentlich nicht wirklich in dieser Tech-Kompetenz drin ist, der sich mit diesen Themen nicht auskennt, dann können wir mit dem gar nicht arbeiten. Und das sind so die 3 wesentlichen Punkte, auf die wir achten.
Mehrwert hat es für mich im ersten Moment so ein bisschen angehört. Ja, jetzt kaufen wir Unternehmen, die vielleicht gerade nicht gut am Markt stehen. Wir kaufen so günstig ein, können aber mit unserer Kompetenz die Unternehmen nach vorne bringen. Wenn man aber sagt, das ist solide und gut finanziert, dann relativiert sich das wieder so ein bisschen. Heißt also, ihr schaut schon nach guten Unternehmen und geht davon aus, dass ihr die Unternehmen da entsprechend weiter forcieren könnt.
Ja, das ist so. Denn am Ende, wir sind wie gesagt keine Finanzinvestoren, sondern wir möchten wirklich langfristig sowas aufbauen. Und das kostet Zeit, Nerven und auch viele Ressourcen. Ja, das ist ja nicht so, dass man einsteigt und sagt, komm, jetzt switchen wir mal einen Hebel um, dann läuft das mit der Software, sondern das ist ein Riesenaufwand, den man betreibt. Und da kann ich immer nur vorwarnen, dass man glaubt, dass M&A-Prozesse schnell sind. Die fangen nach dem Signing eigentlich erst an.
Ja, dran passt Merger, klar. Aber das Thema, jetzt geht ihr in die Gespräche mit den entsprechenden Verkäufern. Wo werdet ihr wach? Wo schrillen die Alarmglocken? Bei welchen Aussagen von Verkäufern schaut ihr dann vielleicht doch noch mal ein bisschen genauer nach?
Also es ist so, dass wir einmal sehr hands-on uns Unternehmen anschauen. Das heißt, wir machen eine interne Due Diligence. Da gucken wir uns zum Beispiel Kontoauszüge an. Das ist ganz ungewöhnlich. Die meisten machen das gar nicht, aber wir verstehen Unternehmen immer am besten, wenn wir uns mit Kontoauszügen befassen und genau verstehen, wie dort was entsprechend verbucht wird, ob es Rücklassschriften, so Themen gibt. Das ist für uns sehr hilfreich. Das zweite Thema, worauf wir ganz stark achten, ist wirklich die ganze Tech-Seite und was können die intern machen. Denn es gibt ganz oft Unternehmen, die machen intern eigentlich wenig, die haben alles outgesourced. Muss nicht schlimm sein, aber dann hat man schon ein anderes Bild, welche eigenen Kompetenzen ein Unternehmen hat. Und deswegen finden wir es eigentlich auch positiv, wenn das Unternehmen intern gute Kompetenzen aufgebaut hat, sodass es dann auch einen Mehrwert hat. Genau. Und das sind so die zwei ganz wichtigen Parts. Der dritte Part, klar, wir gucken uns Verträge an, Kündigungsfristen. Das ist alles Standard, das ist nichts Besonderes. Aber wie gesagt, diese interne, vor allem auch Tech-Kompetenz ist wichtig. Und zweitens, dass wir sehr, sehr stark auf die Themen Finanzsteuerung, Banken ausgerichtet sind. Das ist auch ein weiterer Prüfungspunkt in unserer DD, die unser Team dort macht.
Euer Team, ist das ein internes Team oder zieht ihr Anwaltskanzleien, Steuerberaterkanzleien dazu?
Ja, wir haben ein internes Team aufgesetzt, was Due Diligence bei uns macht. Wichtig ist an der Stelle, wir haben auch intern einen eigenen Anwalt, eigene Juristen, die sich damit beschäftigen. Aber viel wichtiger ist, dass die Legal Parts immer von guten Kanzleien auch abgedeckt sind. Das heißt SPA-Erstellung, Kaufvertragsgestaltung, das sind die Punkte, wo wir dann auch externen Support mit dazu nehmen. Aber sonst Financial-DD, Orga-DD, Tech-DD, das ist alles intern bei uns. Am Ende müssen die Abteilungsleiter sagen, wollen wir oder wollen wir nicht. Denn wenn du ein Unternehmen kaufst und die Abteilungsleiter sagen, das wollen wir gar nicht, wir glauben nicht an den Case, dann ist das, glaube ich, keine gute Idee.
Definitiv, definitiv. Die Banken, also ihr habt ja auch eine gewisse externe Finanzierung, die akzeptieren also, dass eine DD dann nicht von einer externen Wirtschaftsprüfungskanzlei übernommen wird, sondern dass die intern von euch übernommen wird? Oder arbeitet ihr einfach so gut mit dem Reportings, dass die Banken euch da vertrauen?
Na gut, wir kaufen ja kleinere Unternehmen, wir tun sie auch erstmal in der Regel selbst zahlen und tun sie nachträglich dann in Refinanzierung nehmen. Okay. Aber das heißt, das ist ja unsere eigene Entscheidung, wie wir da arbeiten. Und bis jetzt, wir gucken uns ja pro Jahr sehr viele Unternehmen an. Wir haben ungefähr 1600 Unternehmen pro Jahr auf dem Tisch, die wir uns erstmal grob anschauen. Am Ende gehen wir so mit um die 100 in eine Pre-Due Diligence. Und wenn wir das jeweils mit externen Ressourcen machen würden, da würden wir mehr dafür zahlen, als unser Jahresgewinn ist am Ende. Und das können wir uns gar nicht erlauben. Das heißt, wir müssen schon sehr genau auf die Ressourcen achten und können uns da auch nicht verzetteln mit zu vielen Projekten.
Wie groß sind die Dealgrößen in der Regel?
Also wie vorhin gesagt, kleinstes Unternehmen 100, größtes Unternehmen 100 Millionen, ne, wo wir in der Regel arbeiten, und kleinste Unternehmen fangen so ab 1-2 Millionen an.
Umsatz oder Kaufpreis?
Das ist jetzt der Umsatz, ne, den wir haben. Ja. Der Kaufpreis, wir sagen meistens, wir kaufen so 3-5 Mal EBITDA, so als grobe Valuation. Kann auch mal ein bisschen davon abweichen. Aber das sind so die Eckparameter, mit denen wir arbeiten.
Und nominell ab einer Million Unternehmensgröße?
Ja, genau.
EY,
ja. Ja, richtig.
Bis 20, 30, 50?
Ja.
So. Gut, das ist schon gut. Nochmal zurück zu den Gesprächen. Verkäufer. Wie wichtig ist der Verkäufer, das Verhalten des Verkäufers für euch? Wo werdet ihr komisch? Bei welchen Aussagen des Verkäufers werdet ihr komisch? Oder wo brecht ihr komplett ab?
Ich sage immer, der Käufer muss ja auch zum Verkäufer passen. Es bringt ja nichts, wenn du einen Verkäufer hast, mit dem du gar nicht zusammenkommen kannst. Ich mache mal ein Beispiel. Der sogenannte Mallorca-Verkäufer, der passt nicht zu uns. Der Mallorca-Verkäufer ist der Mensch, der sagt, so, ich bin jetzt 60, ich will jetzt meine Finca auf Mallorca und deswegen brauche ich das meinen Kaufpreis dafür. Deswegen verkaufe ich den Laden und wenn ich den habe, bin ich weg. Dieser sogenannte Mallorca-Verkäufer, der ist nicht unser Partner. Ja, mit dem wollen wir gar kein Geschäft machen, weil das soll jetzt nicht falsch klingen, aber wir suchen ja jemanden, mit dem wir weiter die nächsten Jahre den Wert des Unternehmens steigern und nach vorne bringen und nicht jemanden, mit dem wir das abwickeln oder den wir schnell ersetzen müssen. Deswegen haben wir eine ganz andere Strategie. Uns ist es wichtig, dass jemand sich hier committet und dass jemand auch wirklich ein Tech-Verständnis hat und auch die nächsten Jahre dabei ist. Und wenn wir das sehen, dann haben wir, glaube ich, eine super Basis, mit der man arbeiten kann.
Wahrscheinlich auch das Thema Ehrlichkeit, Unterlagen herbeibringen. Das sollte wahrscheinlich relativ zügig immer funktionieren und dass man einfach auch im Flow bleibt.
Ja, das auf jeden Fall. Nur man muss eines sagen, wir kaufen der Mittelstand ein. Das bedeutet, wir kaufen Unternehmen, die jetzt nicht von PricewaterhouseCoopers 300-seitige Vendor-DD-Berichte haben. Und deswegen müssen wir konkret dafür sorgen, dass wir auch mit Informationen arbeiten, die wir erstmal mal anreichern, die noch nicht so perfekt sind und wo wir dann eben tiefer bohren. Und das ist ja Teil unserer Aufgabe, dass wir das machen.
Ja, natürlich, klar. Also das hört sich so ein bisschen nach Gemütlichkeit an, ja. Also
das hat nichts mit Gemütlichkeit zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass wir eben darauf achten, auch hier dem Verkäufer zu helfen, wenn was noch nicht perfekt ist und ihm auch bei dieser Informationsaufbereitung zu helfen. Dann ist ja keine böse Absicht, dass jemand vielleicht nicht perfekte Unterlagen hat oder sie nicht übersetzt hat oder so. Und da kann man ihr auch ein bisschen helfen dabei.
Ja, den Ansatz finde ich gut. Ja, das hat man nicht oft. Und oftmals kriegt man ganz klare Anforderungslisten und sieht zu, dass du die Unterlagen beibringst. Und wenn nicht, innerhalb von 14 Tagen, dann kommen halt entsprechende Fragen. Ja. Und wenn ihr auf Augenhöhe miteinander arbeitet, das ist sicherlich schon wertvoll für den Verkäufer auch. Du hast vorhin gesagt, ihr bekommt von M&A-Beratern beigetragen. Da würde mich interessieren, arbeiten die dann auch bei euch im Buy-Side-Prozess mit? Das zum einen und zum anderen, freut es euch, wenn auf der Verkäuferseite ein M&A-Berater ist?
Ja, ganz genau. Also wir haben sowohl M&A-Berater, die da aktiv sind. Natürlich tun die auch ein bisschen den Wettbewerb dann erhöhen und viele Angebote einholen. Auf der anderen Seite sehen wir es aber auch positiv, ne, weil die begleiten oft einen sehr emotionalen Verkäufer, auch ein bisschen systematisch, tun eine Neutralität abbilden. Also hat Vor- und Nachteile, glaube ich. Aber wir haben häufig M&A-Berater dazwischen, ja.
Zum SBA, also zum Kaufvertrag, externe Kanzleien. Was ist euch im Kaufvertrag wichtig? Zum einen vielleicht die Struktur des Kaufpreises. Garantien ist sicherlich ein Thema. Bringt ihr in den Kaufvertrag schon rein, wie lange der Verkäufer noch an Bord bleiben soll oder macht ihr so ein Sideletter dazu? Solche Themen.
Also wir haben die Situation, dass wir in der Tat auch mit Sidelettern arbeiten, aber in Summe schauen wir eben, dass wir es so strukturieren, dass die Verkäuferseite mit der Struktur einverstanden ist. Es darf auch nicht zu komplex sein, denn wenn du am Ende einen 60-Seiten-Vertrag machst auf Englisch, wirst du die meisten Verkäufer in diesem Land verlieren, weil die meistens mittelständisch und familiengeprägt sind. Ja, und deswegen achten wir ein bisschen darauf, dass wir das fair und einfach nachvollziehbar machen.
Ja, und auf welche Garantien achtet ihr im SBA?
Naja, also unser Garantiekatalog sind so die üblichen Sachen, ne? Von Einzahlung des Stammkapitals über ordnungsgemäße Buchführung bis zum Thema wesentliche Verträge, ungekündigt und Change of Control. Ja, das sind so wichtige Punkte, auf die wir achten.
Also hört sich aus meiner Sicht sehr human an, wie er an das Thema rangeht, freundschaftlich, mit einem Aspekt, der für die Zukunft sicherlich viele Vorteile für Verkäufer als auch für den Käufer mitbringt.
Ja, das auf jeden Fall. Ja, also da achten wir drauf, dass das funktioniert und am Ende ist es immer miteinander. Es bringt ja nichts, wenn du deine Interessen einseitig durchsetzt und danach sagt er sich, hey, wenn das Ding durch ist, bin ich weg. Na, das bringt ja auch nichts. Und deswegen, ja, ist so, denke ich mal, immer ein Ansatz, der muss für beide Seiten fair sein. Und wir sind auch relativ schnell in unseren Prozessen. Das heißt, wir können relativ schnell entscheiden und dadurch ist sichergestellt, dass das auch funktioniert.
Ihr bringt aus der Holding immer einen Geschäftsführer in das neue Tochterunternehmen mit ein oder muss das nicht unbedingt sein?
Nein, wir bringen nicht immer einen mit ein. Manchmal zeichnet sich das ab, dass jemand ausscheidet. Dann tun wir frühzeitig uns darum kümmern. Wir haben auch einen eigenen Headhunter, einen eigenen HR-Search-Bereich, dass wir dann Leute suchen, die gut sind für das Business. Aber ja, in Summe ist es so, dass wir darauf achten, mit den bestehenden Leuten weiterzuarbeiten und wenn Bedarf ist, dann versuchen wir das intern zu decken.
Reporting-Pflichten. Welche Reporting-Pflichten kommen auf die neuen Unternehmen hinzu?
da ändert sich eigentlich nicht viel. Also wir sind natürlich nach IFRS im Reporting. Das heißt, die schicken uns ihre HGB-Zahlen. Wir tun sie converten in IFRS. Aber wichtig ist auch, wir tun auch ein paar Non-Financials abfragen. Ja, zum Beispiel der durchschnittliche Verkaufspreis, Anzahl der Kunden, Anzahl der Händler, die mitmachen. Also das sind so ein paar Sachen eben, die sind seitlich von dem Thema. Ja.
Ja. Und in der Post-Merger-Integration versucht ihr schon von Beginn an zu unterstützen, die Unternehmen so ein bisschen in den Konzern reinzuholen und so ein Konzern-Flair wieder rauszugeben, oder dass sie wirklich ziemlich weit eigenständig bleiben?
Bei uns ist es so, dass wir eigentlich versuchen, diesen Konzern-Spirit zu vermeiden. Sondern wir verstehen es eher als eine Family, ja, die gemeinsam versucht, dieses Projekt nach vorne zu bringen. Und das ist unser Ziel. Ja. Und ehrlicherweise ist nicht unser Interesse, dass wir da irgendwie krasse Konzernvorgaben machen und sagen, das und das so und so, sondern dass wir eigentlich ein sehr familiäres Miteinander haben. Wir treffen uns alle 3 Monate mit den Chefs der Beteiligung und arbeiten vor allem operativ sehr eng zusammen. Denn du musst es dir so vorstellen, wir haben operativ eine Holding, die operativ mitarbeitet. Das heißt, wir sind jede Woche im Austausch, sei es wegen Marketing, sei es wegen Software etc., damit wir die supporten können.
Ja, und bei den meisten Unternehmen hat es auch funktioniert. Konntet ihr da nochmal einen Hebel ansetzen oder gibt es auch faule Eier dazwischen?
Es gibt immer mal ein Fall, wo man reingrätschen muss. Zum Beispiel, wir haben einen Automobil-Abo-Bereich. Das war an sich auch ein gutes Unternehmen. Aber dann haben wir einfach gemerkt, dass die Marktlage sich dreht, dass die Autohersteller ihre ganzen Autos auf den Markt werfen. Die Leasingpreise haben sich halbiert innerhalb von 2 Jahren. Und da musst du selbst die Entscheidung treffen, passt es noch oder passt es nicht. Ja. Und deswegen ist es ein ganz wichtiger Part, dass wir hier sehr, sehr stark darauf achten, verlässliche Unternehmen zu finden, die nicht zu sehr von so einer Marktschwankung betroffen sind.
Ja. Gut, das ist jetzt ein Thema, das hat mit der Marktlage zu tun. Ich will immer so gerne auf die zwischenmenschlichen Themen. Ja, wie hat sich das entwickelt bei den Tochtergesellschaften? Sind die eigentlich alle glücklich, dass sie jetzt bei euch sind? Oder gibt es dann auch so Inzwischentöne? Ich würde lieber gerne wieder isoliert sein.
Also da gibt's alles mit dabei. Wie gesagt, ich glaube, dass wir als Beteiligungsgesellschaft mit einer operativen Holding einen ganz anderen Ansatz fahren. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, eine ganz andere Kultur, als wenn so ein Beteiligungsplayer, der aus dem Finanz- oder Equity-Bereich kommt, das Sagen hat. Insofern, ja, würde ich schon sagen, das ist ein anderes Business, was wir hier betreiben. Und das ist ganz fernab der Frage, ob wir jetzt einfach nur ein unbequemes Reporting mal hier reinziehen mit 22.000 Excel-Zahlen.
Wie viel Beteiligung habt ihr momentan?
Wir haben aktuell so zwischen 45 und 50 Gesellschaften und das sind so knapp 40 operative Firmen.
Ja, ist ja schon eine Größenordnung, mit der man arbeiten kann.
Ja, genau.
Richtig. Könntest du nicht sofort alle aufzählen?
Nein, nicht. Sind mich gummantisch nicht. Insofern ist es schon ein Aufwand, sowas.
Ja. Habt ihr da irgendwie so eine Tapete hängen, wo so ein Baum, wie die Beteiligungen auch strukturiert sind?
Ja, haben wir. Und das ist ja jetzt nicht mehr physisch, sondern wir haben digitale Dashboards und Trellos. Wir haben ja ein eigenes BI-Team, was diese ganzen Daten immer für die Beteiligung aufbereitet. Wir haben ein eigenes AI-Team, was jeden Tag mit diesen Beteiligungen arbeitet. Also das ist schon ein Bereich, wo wir super eng mit denen sind, mit den Beteiligungen. Deswegen also brauche ich da nicht so eine Tapete, wo ich einmal die Woche durchgucke und ruf mal irgendwo an, wie es denen so geht, sondern ein bisschen automatisch mit dem Austausch.
Gute Sache. KI, welches Thema spielt KI bei euch wieder im Flow, also Auswahl des Unternehmens, in Due Diligence und Post-Merger-Integration?
Kannst du die Frage nochmal wiederholen?
KI, künstliche Intelligenz. Ja. Wir brauchen sie, ja. Wir zum Beispiel, wir suchen mit KI Unternehmen, die wir qualifizieren wollen. Wir machen Marktresearch über KI. In der Due Diligence gehen wir da über die Datenräume mit KI. Welchen Anteil oder wie setzt ihr KI ein in den Themen?
Die Frage ist insofern wichtig, weil es zwei verschiedene Bereiche sind. Das eine ist in der Due Diligence, das andere ist danach in der Integration.
Ja.
In der Due Diligence spielt für uns KI eigentlich kaum eine Rolle. Weil am Ende sind das ja hier Menschen, die Entscheidungen treffen, die sich das Unternehmen anschauen. Und da, wo wir jetzt mal KI getestet haben, sind so bei Auswertungen, da klappt das gut. Aber am Ende müssen die Abteilungsleiter für sich sagen, finden sie das Unternehmen gut oder nicht. Im Bereich der Integration, wie wir zusammenkommen, da ist es super wichtig. Also wir haben KI leider zu spät erst für uns auch genutzt. Vor 2 Jahren habe ich KI gesagt, nett, für ChatGPT schön, aber zu fehleranfällig. Mittlerweile ist KI eine ganze Generation weitergekommen. Und mittlerweile nutzen wir sehr, sehr stark KI und haben auch ein eigenes KI-Team aufgebaut. Und die Unternehmen, die wir kaufen, sind meistens noch nicht so wirklich fit in Sachen KI. Das heißt, wir versuchen dann schon mit unserer Zentralabteilung für KI, denen zu helfen, ja, die einfach mal auf nächstes Level zu bringen und super viele manuelle Prozesse einfach zu vereinfachen.
Kauft ihr die KI-Systeme ein? Entwickelt ihr selber irgendwelche Prompts?
Wir haben selbst einen Prompt entwickelt. Wir haben auch ein eigenes KI-Dashboard mit unseren Leuten gebaut. Wir haben, das ist auch krass, die haben wirklich ein eigenes KI-System etabliert, was dann jeweils verschiedene Datenquellen nutzt. Also nicht nur irgendwie Google Vertex, Google AI Studio, ChatGPT und so weiter, sondern die wirklich selektiv je nach Funktion, will ich ein Bild erstellen, Content erstellen, will ich Automatisierung machen, will ich einen Agent bauen, die danach entsprechend das aufgesetzt haben. Das hat mich sehr beeindruckt. Und da merke ich einfach schon, wie so eine Abteilung so einen Mehrwert bringt und die Beteiligung dann damit arbeiten.
Ja, viele Unternehmen, hängt auch sicherlich an der Unternehmensgröße, die haben, glaube ich, noch nicht so den richtigen Zugang zur KI und wissen nicht, wie sie umgehen sollen, trauen sich nicht, zum einen nicht einzukaufen oder eine Kompetenz zur Entwicklung, wie ihr es gemacht habt, eigenes System zu entwickeln, einzukaufen, da scheitert es oft. Das
ging mir auch nicht. Ja. Absolut.
Ja. Ja, das hört sich, ich finde, das hört sich sehr familiär an, finde ich auch gut. Ich bin auch eher der Typ, der so Bauchentscheidungen mag, schon guckt, wie sich ein Gegenüber mit mir versteht oder mit anderen versteht. Und ich glaube, das ist auch für das gemeinsame Doing später sehr, sehr wichtig.
Absolut.
Ja, also ich glaube, das war sehr spannend. Hast du irgendwelche Fragen noch?
Nein, ich fand es ein sehr gutes Gespräch. Ne? Und ich glaube auch, das Thema M&A beschäftigt viele im Moment, weil der M&A-Markt trotz Krise läuft ja ziemlich gut. Ja. Wir sehen sehr viele Transaktionen aktuell und deswegen, also finde ich super gespannt und wenn jemand mal Fragen hat, kann er mich jederzeit auch auf LinkedIn kontaktieren.
Ja, das machen wir gerne. Wir nehmen deine Kontaktdaten in die Shownotes unten rein und nochmal vielen herzlichen Dank, Dominik, für den guten Podcast und ich wünsche dir und dem Unternehmen für die Zukunft alles Gute.
Super, das wünsche ich auch.
Vielen Dank.
Ciao.
So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.